Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ein herzliches Willkommen auch an die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich finde, in der zweiten Januarwoche kann man es noch mal sagen, ein gutes und gesundes neues Jahr an alle, die ich noch nicht gesehen habe. Und wir starten wie immer am Freitag mit den Terminen des Kanzlers für die nächste Woche.
Ja, vielen Dank, Frau Wolf, und den Wünschen schließe ich mich von dieser Stelle sehr gerne auch nochmal an und lege los mit den Terminen. Am 14. Januar, das ist der Dienstag, wird Bundeskanzler Olaf Scholz am Ostseegipfel der NATO-Alliierten in Helsinki teilnehmen, im Vordergrund des Gipfels der NATO-Ostsee-Anrainer unter Beteiligung des NATO-Generalsekretärs und der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission. Stehen Sicherheitsfragen, insbesondere der Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee, vor dem Hintergrund der jüngsten Vorfälle. Die Gespräche werden auch eine mögliche Stärkung der NATO-Präsenz und den künftigen Umgang mit der Bedrohung durch die russische Schattenflotte umfassen. Nach dem Gipfel ist eine Pressekonferenz der Gastgeber geplant. Am Mittwoch, den 15. Januar, tagt um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Nachmittag des 15. Januars besucht der Bundeskanzler in Berlin die Bundesvorstandsklausur des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Nach seiner Ankunft gegen 15 Uhr am Hans-Böckler-Haus ist ein kurzes Pressestatement gemeinsam mit der DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi geplant. Am Freitag, dem 17. Januar, wird der Bundeskanzler um 10 Uhr den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson zu einem Arbeitsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Gespräch wird es neben bilateralen und europapolitischen Fragen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auch um die euroatlantische Sicherheit und besonders um die Zusammenarbeit in der NATO gehen. Im Anschluss an die Unterredung ist für 11 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Der Bundeskanzler besucht dann am Samstag, dem 18. Januar, den 74. Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes in Hamburg. Dort hält er eine Rede und führt im Anschluss ein Bühnengespräch mit DSB-Präsident Albert Ritter. Der DSB vereint mehr als 90% der etwa 5.600 Marktstandbetreiber von Volksfesten und Weihnachtsmärkten und feiert 2025 sein 75-jähriges Jubiläum. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. Am Sonntag, dem 19. Januar, wird Bundeskanzler Scholz an einer Veranstaltung der jüdischen Gemeinde Frankfurt anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 teilnehmen. Der Bundeskanzler wird eine Rede halten und sodann an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Das war's von mir.
Vielen Dank bis hierher. Dann machen wir noch mit weiteren Ankündigungen von hier vorne weiter. Und das Landwirtschaftsministerium sagt uns etwas zur Grünen Woche und zum Global Forum for Food and Agriculture.
Ja, vielen Dank, Frau Wolf. Genau, am Samstag, den 18. Januar, veranstaltet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zum 17. Mal die Berliner Agrarministerkonferenz. Bundesminister Cem Özdemir wird dabei rund 70 Agrarministerinnen und Agrarminister aus aller Welt sowie Vertreterinnen und Vertreter von über 10 internationalen Organisationen in Berlin empfangen. Die Berliner Agrarministerkonferenz findet im Rahmen des Global Forum for Food and Agriculture statt, das auch zum 17. Mal ausgerichtet wird. Sie ist die führende internationale Konferenz zu zentralen Zukunftsfragen der weltweiten Land- und Ernährungswirtschaft. Dort sollen Lösungen beraten werden, wie das Recht auf Nahrung für alle Menschen auf der Welt verwirklicht werden kann. In diesem Jahr steht die Konferenz unter dem Leitthema Bioökonomie nachhaltig gestalten. Die Berliner Agrarministerkonferenz ist das größte informelle Treffen auf Ministerebene. Es gibt weltweit nichts Vergleichbares. Geplant ist, dass die Ministerinnen und Minister ein gemeinsames Kommuniqué verabschieden. Am Morgen gibt es ein Pressestatement von Minister Özdemir und seinem südafrikanischen Amtskollegen. Südafrika hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz inne. Nach der Konferenz ist ebenfalls ein kurzes Statement vorgesehen, dann gemeinsam mit dem EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung Christoph Hansen. Wir haben bereits dazu eingeladen, wir freuen uns über Ihre Anmeldungen. Zudem startet am Freitag auch die Grüne Woche, die weltweit größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Veranstaltet wird die Grüne Woche von der Messe Berlin. Wir als BML sind dort Aussteller. Die Grüne Woche ist für Verbraucherinnen und Verbraucher das Schaufenster der Land- und Ernährungswirtschaft schlechthin. Es gibt hier Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft zum Anfassen. In unserem Messeauftritt unter dem Motto Gutes Essen, starkes Land und zukunftsfeste Landwirtschaft können Besucherinnen und Besucher beispielsweise erleben, wie nachhaltige Ernährung oder die Tierhaltung der Zukunft aussehen. Bundesminister Özdemir wird am Donnerstag, den 16. Januar, die offizielle Eröffnungsrede bei der Eröffnungsveranstaltung halten und am Morgen des 17. Januars gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin, dem EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, einen Rundgang über die Messe führen. Start ist auch hier die Messehalle des BML. Medienvertreterinnen können sich dafür gerne bei der Messe Berlin akkreditieren.
Vielen Dank auch dafür. Und dann gibt es jetzt noch eine Reiseankündigung von Herrn Wagner.
Ja, sehr gern. Ich darf Ihnen eine Reise der Außenministerin für diesen Sonntag, das ist, glaube ich, der 12. Januar, ankündigen. Außenministerin Baerbock wird nach Saudi-Arabien, nach Riad reisen, um dort an einer Außenministerkonferenz zu Syrien teilzunehmen. Das ist das Nachfolgeformat von der Aqaba-Konferenz, die ja im Dezember im jordanischen Aqaba stattgefunden haben. Es werden sich dort wichtige Staaten der Region, Vertreter der Vereinten Nationen und arabischer und westlicher Partner zu Gesprächen treffen. Die Ministerin wird dort natürlich auch bilaterale Gespräche führen. Die großen Fragen, um die es da geht, liegen auf der Hand. Sie leiten sich ja auch ein bisschen ab von dem, was wir als Bundesregierung als 8-Punkte-Plan für Syrien vorgelegt haben. Ich will nur mal 4 Punkte nennen. Die friedliche Transition hin zu einem inklusiven politischen System, das allen Gruppen und der syrischen Gesellschaft Rechte und Teilhabe einräumt. Die Frage, wie man die grausamen Verbrechen der Assad-Zeit aufarbeitet, sodass die tiefen Risse in der syrischen Gesellschaft gekittet werden, auch mit Hilfe der Vereinten Nationen. Die Frage nach Infrastruktur und wie diese auf den Vordermann gebracht werden kann, sodass Syrerinnen und Syrer von ihrem Staat ganz grundlegende Dienstleistungen wie Wasser und Strom erhalten und schließlich, wie man die schädliche ausländische Einflussnahme in diesen Zeiten des Umbruchs verhindern kann und wie wir einen Erstarken des Terrorismus des Islamischen Staates verhindern. Um all diese Fragen wird es eben auch am Sonntag in Riad gehen.
Vielen Dank auch dafür. Ich frage jetzt einfach sozusagen gesammelt ab, ob es Fragen zu diesen Ankündigungen gibt. Und Herrn Wiegold habe ich schon gesehen, das betraf die Termine des Kanzlers, wenn ich das richtig sehe.
Ja, Frage zum Thema Ostsee. Der schwedische Verteidigungsminister hat ja gestern bereits angekündigt, dass bei diesem Treffen EFA aktiviert wird. Da würde mich interessieren, ob Sie dazu schon etwas sagen können, vielleicht auch Herr Müller fürs BMVG. Und natürlich die Frage in dem Zusammenhang an BMI und BMDV.
Vielleicht machen wir mal erst eine Frage und dann...
Geht aber ums gleiche Thema. Ich will wissen, ob die in irgendeiner Form da auch eingebunden sind. Danke.
Ich von meiner Seite kann hier nichts dazu sagen, außer dass wir den Ergebnissen des Treffens jetzt nicht vorgreifen an dieser Stelle, aber wenn Herr Müller dazu mehr sagen kann.
Herr Wiegold, ich kann dem Gipfel oder den Gesprächen dort auch nicht vorweggreifen, aber Bundesminister Pistorius hat sich gerade vor ungefähr einer Stunde geäußert bei den Marinefliegern in Nordholz. Er hat gesagt, dass er das Engagement der NATO begrüßt, eine weitere Präsenz in der Ostsee zu zeigen. Und er hat auch gesagt, dass wir uns dort einbringen möchten. Er hat in dem Zusammenhang aber auch betont, dass wir nicht vorweggreifen, weil die genauen Details hier noch in der Abstimmung sind. Und deswegen denke ich mal, dass die NATO in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche hierzu weiter kommunizieren wird.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Das heißt, das ist ein Nein. Die Frage war ja, ist das BMI in irgendeiner Form eingebunden? Und das ist ein Nein. Ist das richtig?
Also wir stimmen uns ja regelmäßig über genau diese Fragen ab. Aber ich kann dem jetzt auch nicht vorweggreifen, was die Gespräche nicht so.
Ich habe doch eine ganz einfache Frage gestellt. Sind Sie eingebunden oder nicht? Im Hinblick auf das Treffen in Helsinki.
Also ich habe jetzt gerade keine Informationen dazu. Ich gehe aber davon aus, dass die zuständigen Fachleute miteinander sprechen.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Ali Puhm. Ich weiß nicht, ob das auch dazu war oder zum anderen Termin.
Nee, genau dazu. Und zwar würde ich das auch nochmal ins BMVG zurückgeben. Und zwar gab es ja mal diesen Plan, den Deutschland vorgeschlagen hat, dass man die Weltmeere zwischen den NATO-Mitgliedern aufteilt, um da irgendwie die Unterseeinfrastruktur zu überwachen. Können Sie da aus deutscher Perspektive vielleicht sagen, ob Sie da schon irgendwelche Fortschritte gemacht haben bei diesem Plan?
Und ich glaube, Sie meinen die CUI-Hubs?
Genau das. Und dann obendrauf nochmal, hatte, glaube ich, bei der Gelegenheit auch Boris Pistorius sich ein bisschen beschwert, dass nicht genug Engagement von der NATO kommen würde oder nicht genug Ressourcen aufgewendet werden. Ob sich das mittlerweile aus deutscher Sicht verbessert hat?
Also Kritik an der NATO ist mir nicht bekannt in diesem Zusammenhang. Ich weiß, dass sich Bundesminister Pistorius mit seinem norwegischen Amtskollegen ganz speziell noch Ende letzten Jahres ausgetauscht hat, weil ja beide Nationen, Norwegen und Deutschland, gemeinsam in diesem Bereich vorgeschlagen haben, mehr zu tun oder auch speziell Verantwortung zu übernehmen. Norwegen fürs Nordmeer und Deutschland für den Bereich Ostsee. Vielleicht für den Rest, hier geht es, die NATO hat aufgestellt ein Center for Critical Underwater Infrastructure, CUI, und hat da doch einen sehr guten Internetauftritt, wenn es interessiert. Und der Vorschlag war, dass man jetzt noch regionale Hubs schafft, um für ganz spezielle Hotspots in den Weltmeeren das Lagebild und die Informationszusammenflüsse noch zu verbessern. Diese Abstimmungen diesbezüglich laufen. Aktuell habe ich hier keinen neuen Sachstand, den wir nicht schon im letzten Dezember, November kommuniziert haben.
Danke. Und also das mit Kritik mit Pistorius, also Sie sehen da derzeit genügend Engagement von der NATO, das habe ich jetzt dem so entnommen.
Mir ist diese Kritik nicht bekannt und ich weiß, dass gerade, wir sehen es ja jetzt, was aktuell passiert mit der Ankündigung Rutte und mit dem Statement vom Minister heute, dass aktuell ja diese Abstimmungen speziell jetzt zum Bereich Ostsee ganz aktiv und aktuell laufen und wir nächste Woche da sicherlich was sehen werden. Da ist sicherlich gerade ganz viel Bewegung drin.
Danke.
So, dann zu diesem Themenkomplex auch, ja, dann bleiben wir da noch.
Hätte ich gleich zwei Fragen, eine ans BMVG und eine ans BMI. Ganz klassische Frage, sind wir denn, also planen wir auch, uns an einer solchen verstärkten Präsenz zu beteiligen und wenn ja, wie? Und eine Frage ans BMI. Die Bundespolizei hat ja sehr lange sich beteiligt an den Ermittlungen zu einer Beschädigung eines Internetkabels. Da wurde dann am Ende auch nach langen Verhandlungen ein chinesisches Schiff besucht. Was ist eigentlich bei diesen Untersuchungen rausgekommen? Oder ich frage, weil Sie wahrscheinlich nicht sagen wollen, was rausgekommen ist, aber nur, gibt es einen Abschlussbericht zu diesen Untersuchungen?
Zum ersten Teil Ihrer Frage, bezieht sich auf die Präsenz der NATO in der Ostsee, meinen Sie das?
Die zusätzliche Präsenz, die jetzt ja
angekündigt. Genau, das hatte ich ja schon in der Frage von Herrn Wiegold beantwortet. Der Minister hat sich dazu gerade geäußert vor einer Stunde und hat gesagt, als Anrainer sehen wir uns hier auch natürlich in der Verantwortung. Okay. Wir haben vor, uns zu beteiligen. Die genaue Beteiligung ist gerade in der Abstimmung. Er hat nur Beispiele genannt. Möglich sind Beiträge der Luftwaffe, der Marine und gegebenenfalls auch im Informationsraum. Das sind so, aber okay.
Statement war mir noch nicht bekannt.
Vorweggreifen kann ich hier noch nichts weiter, sorry.
Okay.
Und zu den Ermittlungen kann ich sagen, es sind Vorermittlungen, die Bundespolizei führt, beziehungsweise an denen sie sich beteiligt. Und mein letzter Stand, der auch weiterhin aktuell ist, ist, dass diese Vorermittlungen noch laufen und ich Ihnen deswegen auch noch nicht sagen kann, was dabei rausgekommen ist.
Danke.
So, dann machen wir thematisch mal weiter. Und ich bin bei Herrn Peters mit einer Frage zu den Altschulden.
Achso, die Termine sind durch damit?
So habe ich das gesehen, okay. Ja. Ach so.
Also nur weil es sich thematisch verbindet, Herr Wagner, Teil dieses, also in diesem 8-Punkte-Plan zum Beispiel war ja auch schon erwähnt, eine mögliche Lockerung von Sanktionen, zumindest was humanitäre Nothilfe angeht, Energiesektor und so weiter. Gibt es da konkretere Gespräche auf EU-Ebene? Nächste Woche ist ja auch ein EU-Außenrat. Und setzt sich Deutschland dafür ein, dass man zumindest für Ad-Hoc-Maßnahmen die Sanktionen vielleicht lockert oder ähnlich wie die USA so Waiver, also Ausnahmeregelungen schafft?
Ja, vielleicht machen wir es da so. Zurzeit ersparen es aller Kolleginnen und Kollegen, dass ich Sie auf das Protokoll der Bundespressekonferenz von Mittwoch verweise. Ich glaube, da hatte ich mich sehr ausführlich zu dem Thema eingelassen. Aber in a nutshell, das ist ein wichtiges Thema und da sind wir auch dran. Sie wissen, dass Sanktionen in der EU einstimmig aufgehoben, wenn sie aufgehoben werden. Und man muss sich auch sehr genau anschauen, welche Sanktionen und welchen Bereichen und welchen nicht und was man damit erreicht. Aber es ist ein Thema, an dem wir tatsächlich dran sind.
So, dann Herr Höning dazu noch.
Herr Wagner, können Sie noch mal sagen, wer genau jetzt an diesem Treffen in Riad in Saudi-Arabien teilnimmt am Sonntag? Also wer kommt also in den USA? Welche europäischen Partner sind da konkret auf Ministerebene vertreten?
Also ich kann Ihnen noch keine genauen Teilnehmer nennen. Das sind ja auch die sozusagen die Einladernation des Saudi-Arabien. Aber ich habe ja auf das Aqaba-Format abgestellt. Also das waren ja Franzosen, Briten, Amerikaner, die wichtigen Staaten der Region, Türkei, die arabischen Partner, die Golfpartner. Auf welcher, durch wen und auf welcher Ebene die vertreten sind, habe ich einfach jetzt hier noch kein komplettes Bild.
So, gibt es jetzt noch weitere Fragen zu den Terminen? Nee. Dann bin ich jetzt bei Herrn Peters und es geht um die Altschulden. Das ist noch nicht an. Das ist es.
Ja, gut, ist an. Okay, eine Frage ans Finanzministerium. Der Bundeskanzler hat den Bundesfinanzminister beauftragt, eine Regelung auf den Weg zu bringen zur Übernahme der Altschulden, ja, der kommunalen Altschulden. Da wollte ich fragen, wie der Stand der Dinge ist derzeit, wann mit dem Entwurf zu rechnen ist.
Genau, hierzu kann ich sagen, dass der Entwurf für eine Änderung des Grundgesetzes zum Thema Altschulden der Kommunen sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Und es ist geplant, die Anhörung mit den Ländern und Verbänden in den nächsten Tagen einzuleiten. Und Ziel ist es, bis Ende Januar einen Kabinettbeschluss herbeizuführen hierzu.
Können Sie schon ein bisschen mehr dazu sagen, wie diese Regelung aussehen wird?
Das sind, momentan befindet sich in der internen Abstimmung, dazu äußere ich mich nicht.
Können Sie 50-50 ausschließen, also Hälfte Bund, Hälfte Länder?
Wie gesagt, dazu äußere ich mich nicht. Danke.
So, dann würde ich thematisch weitermachen und dann ist jetzt Herr Ayash dran. Es geht um Nahost.
Thema Palästina, Nahost, also nächste Woche gibt es Konferenz, wie Sie gesagt haben, in Saudi-Arabien über Syrien. Aber Syrien, Palästina, Jordanien sind alle gehören dazu an einen Ort. Der Jimmy Carter, der ist gestern beigesetzt worden. Und er hat in seinem Buch Palästina und keine Apartheid. Der hat bestätigt in seinem Buch, dass die Israelis wollen wirklich keine Frieden dort. Bestätigt die Bundesregierung seine Behauptung zu?
Herr Jasch, ich glaube, die Position der Bundesregierung zum Nahostkonflikt ist hinreichend bekannt. Ich wiederhole sie gern nochmal. Wir setzen uns ein für eine Zwei-Staaten-Lösung, die auf dem Weg der Verhandlungen gefunden werden muss. Das ist der einzige Weg, der sicherstellen wird, dass sowohl die Sicherheit Israels gewährleistet ist, aber als auch ein Staat Palästina einmal das Licht der Welt erblicken kann und die Palästinenser in Freiheit und Würde neben ihren Nachbarn Israel leben kann.
Weil die Israelis bombardieren überall. In Syrien, die töten die Palästinenser, die töten die Menschen dort, in Libanon, in Jordanien nicht, also in Jemen oder was. Und die Bundesregierung hat keine eigentlich Nase voll von dieser Politik.
Herr Jasch, es ist wirklich schwierig, jetzt sehr holzschnittartig auf sozusagen in drei Sätzen auf fünf verschiedene Regionalszenarien, die Sie gerade angerissen haben, einzugehen. Ich glaube, wir haben da zu allen eine sehr differenzierte Sicht und sehr differenzierte Politik. Sie haben Jemen angesprochen, wo die Houthis weiterhin den internationalen Schiffsverkehr im Roten Meer bedrohen, Raketen auf Israel schießen. Sie haben die Lage in Gaza angesprochen, die katastrophal ist, wo ich mich ja diese Woche hier auch noch mal eingelassen habe, dass das militärische Vorgehen Israels angepasst werden muss, dass es endlich einen Waffenstillstand braucht, damit sich die Lage dort verbessert, damit die Geiseln freikommen. Sie haben Syrien angesprochen, Sie haben den Libanon angesprochen. Also ich tue mir jetzt schwer, hier einfach in sozusagen einer Kürze, die nicht bei allen anderen sozusagen ein Augenrollen auslöst, darzulegen, wie wir jeweils zu diesen Konflikten stehen. Aber wir haben da sehr dezidierte Positionen und ich bin gern auch bereit, sie detailliert auszuführen. Ich will jetzt nur nicht hier einen Regionalvortrag anfangen, stehe Ihnen aber gern für detaillierte Rückfragen zur Verfügung.
So, nochmal Frage Nahost. Gibt es zu diesem Themenkomplex noch Fragen? Herr Jessen?
In einem etwas weiteren Sinn. Gestern fand ja ein berühmt gewordenes Gespräch zwischen Herrn Musk und Frau Weidel statt. Und in dem hat Frau Weidel dann eben in einer doch erheblichen Öffentlichkeit die These aufgestellt, es gebe innerhalb der deutschen Linken im weitesten Sinne eine ganz ausgeprägte antisemitische Ausrichtung. Ist das nicht eine Form von Geschichtsklitterung, Geschichtsverfälschung, die dann zu Formen der Wahlkampfbeeinflussung führt, wie wir sie ja auch schon in Bezug auf Musk mehrfach diskutiert haben hier oder gefragt haben?
Ja, also wir haben natürlich dieses Gespräch zwischen Frau Weidel und Herrn Musk zur Kenntnis genommen von Seiten der Bundesregierung, aber würden jetzt einzelne Aussagen, die da getroffen wurden, nicht kommentieren von dieser Stelle. Das machen wir ja grundsätzlich auch nicht zu solchen Wahlkampfveranstaltungen.
Ja, aber wenn die Vorsitzende einer Partei die Chancen hat, die vielleicht sogar zweitstärkste zu werden bei der Wahl, wenn die Geschichtsbilder und Narrative in die Welt setzt, dazu gehört ja auch, Hitler sei ja in Wahrheit ein Kommunist gewesen, um sich und die Gesprächspartner davon absetzen zu können, das nehmen Sie einfach kommentarlos hin?
Wir kommentieren diese Aussagen nicht. Ich würde einfach mal vorschlagen, die Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung anzuschauen in diesem Zusammenhang oder ein Schulbuch oder historische Forschung. Und dann ist das ja schon relativ klar.
Genau, aber dann sind wir damit schon bei einem nächsten Themenkomplex, nämlich die Frage nach X. Und da ist jetzt erstmal Herr Höning drin.
Frau Hoffmann, Gewerkschaften wie Verdi haben sich von der Plattform X verabschiedet, auch unter Hinweis auf das Gespräch zwischen Frau Weidel und Herrn Musk. Und sagen wir mal, haben das begründet mit, ich zitiere, X sei immer ein Forum für die Verbreitung von rechtsextremistischen Positionen etc. pp. Der Bundesgerichtshof ist ja auch inzwischen auch X verlassen und weitere Institutionen. Wie bewertet die Bundesregierung dies?
Ja, wir nehmen das natürlich zur Kenntnis und wir beobachten wirklich alles, was im Zusammenhang mit X passiert, sowohl was auf der Plattform passiert, als auch wie sich solche Institutionen zu ihrer Präsenz auf X stellen, mit sehr großer Aufmerksamkeit. Wir sind sehr besorgt über die Entwicklung auf X. Gleichzeitig ist es für uns eben immer eine wichtige Abwägung, wo erreichen wir Menschen, die wir sonst vielleicht anders als Bundesregierung, als Bundeskanzler oder Regierungssprecher nicht erreichen können. Und deshalb haben wir uns entschieden, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt auf X unsere Kanäle auch weiterhin zu betreiben. Aber das ist eine permanente Abwägung, die wir auch immer wieder neu treffen.
Ja, was müsste denn passieren, damit sich die Bundesregierung von der Plattform verabschiedet?
Das ist jetzt zu spekulativ, um das so irgendwie auflisten zu können. Das ist ja klar, also bei einer solchen Abwägung muss man immer schauen, was passiert und dann abwägen, können wir das verantworten oder ist es nicht mehr in unserem Sinne.
Dann ist Herr Zenker zu diesem Thema dann.
Ich wollte zum...
Zu Ex gar nicht?
Das war Ukraine, was ich wollte.
Okay, dann Herr Wiegold.
Ja, ich möchte direkt anschließen und die Frage auch an die anderen Bundesressorts stellen, ob es da Abwägung gibt, eventuelle Entscheidungen oder ob erstmal alles so bleibt, wie es ist.
Herr Wiegold, ich würde gerne vermeiden, dass jetzt jedes einzelne Ressort drankommt. Also vielleicht adressieren Sie Ihre Frage konkreter oder stellen Sie so, dass einer oder zwei antworten können.
Also ich würde gerne das Auswärtige Amt und das Bundesministerium der Verteidigung fragen, ob das Auswärtige Amt und das BMVG inklusive der nachgeordneten Behörden in seinem Geschäftsbereich an der Präsenz auf X festhalten und ob die Abwägungen, die von der stellvertretenden Regierungssprecherin soeben genannt wurde, in gleicher Weise für die beiden Ministerien und ihren Geschäftsbereich gilt. So recht?
Wir müssen da noch mal klären, warum Sie sich jetzt uns beide ausgepickt haben. Aber
also ich kenne Sie halt. Ich weiß doch nicht, was das BMWK oder sonst wäre.
Das ist ganz fein. Ich antworte gern. Also ich schließe mich da der stellvertretenden Regierungssprecherin an. Auch wir stellen uns da natürlich immer wieder die Frage. Es ist ja letztlich eine Abwägung. Wir haben einen Informationsauftrag. Wir müssen gesetzlich ja über unsere Tätigkeit informieren und darüber hinaus für mein Haus jetzt sprechend und die über 230 Auslandsvertretungen, die im Ausland ja auch noch sozusagen Kommunikationsarbeit in ganz unterschiedlichen Öffentlichkeiten leisten, stellt sich da natürlich auch immer wieder die Frage, wie wir uns im globalen Kampf der Narrative aufstellen, wie wir unsere deutschen Interessen, unsere deutsche Politik, die deutsche Außenpolitik, aber eben auch Sachverhalte über Deutschland kommunizieren. Und das kann man auf unterschiedlichen Plattformen tun. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir weiter einen X-Kanal haben und wir ja auch immer wieder gesagt haben, wir müssen uns auch dort, ist jetzt nicht exklusiv auf X bezogen, sondern auch auf andere Plattformen, dort dem Informationsgeschäft stellen, wo die Menschen sind. Aber wie gesagt, anschließend an das, was Christiane Hoffmann gesagt hat, das ist immer wieder eine Abwägungsfrage, wie man dieses Geschäft betreibt.
Auch wir stellen uns diese Fragen natürlich. Sie wissen, dass wir verschiedenste Plattformen haben, eigene Plattformen, aber auch andere, auch X, aber auch andere. Und ich glaube, wir können sagen, dass wir nicht glücklich sind, wie die Dinge sich entwickeln und dass wir abwägen, wie wir weiter vorgehen. Das ist, glaube ich, sagen. Aktuell habe ich nichts dazu zu verkünden, aber natürlich schauen wir uns genau an, was da passiert und auch welche Narrative und welche, auf welcher der Ton miteinander ist. Und Denkverbote haben wir nicht, was das angeht, sondern Plattformen verändern sich und das haben wir einfach für uns auch realisiert, das haben wir die letzten Jahre schon gemacht. Sie wissen, dass wir auch neue Wege gehen, zum Beispiel im Bereich der Nachwuchsgewinnung, wo wir zum Beispiel auch TikTok nutzen, aber rein für werbliche Zwecke. Also wir stellen uns diesen Prozess und wir beobachten sehr genau, was da passiert.
Dann der Kollege zwei Reihen weiter dahinter nochmal.
Frau Hoffmann, können Sie noch einmal in drei Sätzen sagen, was besorgt Sie bei der Entwicklung bei X?
Das ist ja hier auch schon benannt worden. Wir haben einen sehr polarisierten, oft emotionalen und mit negativen Emotionen beladenen Diskurs. Und wir wissen ja insgesamt, das gilt jetzt nicht nur für X, dass die Algorithmen der Plattform oft gerade darauf reagieren und gerade diese Art von Diskurs, also nicht einen ruhigen, sachlichen und ausgewogenen, sondern einen eher aufgehetzten und polarisierenden befördern. Und das sehen wir auf X im besonderen Maße und das ist ein Hauptgrund der Besorgnis.
Vielleicht kann ich nur ergänzen, das ist ja eine Sorge, die nicht nur wir hier haben, sondern die ja auch die EU-Kommission teilt. Und die EU-Kommission ist ja auch zuständig für die sozusagen die Durchsetzung der in Europa einschlägig geltenden Richtlinien und Regeln dazu. Insofern kann ich Sie da auch nur noch mal verweisen, auf was der Kommissionssprecher, glaube ich, am Montag schon zu dem Thema gesagt hat.
Meine Frage ging eher in die Richtung, ob die aktive Einmischung in den deutschen Wahlkampf eines nicht ganz unwichtigen Mannes bei X.
Dazu hat sich ja der Bundeskanzler bereits geäußert.
Ja. Aber das ist Teil dieses Sorgenpakets, oder?
Nee, die Sorgen sind die ich formuliert habe. Und wie Herr Wagner eben gesagt hat, wir haben eine europäische Gesetzgebung, die das ja zum Teil auch adressiert und die auch überprüft, ob X sich an die Regeln, die dort von der Europäischen Kommission aufgestellt wurden, hält. Das betrifft auch das Verhalten in Wahlkämpfen und in der Zeit vor Wahlen speziell. Also insofern ist das bei der Europäischen Kommission gut aufgehoben und die richtige Stelle, das auch zu beurteilen.
Dann ist Herr Jessen dran und im Anschluss Herr Jung.
Ja, weil jetzt Herr Müller und Herr Wagner für diese Frage dann doch exemplarisch befragt wurden, geantwortet haben. Können Sie uns etwas darüber sagen, wie dieser Abwägungsprozess praktisch sich vollzieht? Gibt es da einen eigenen Arbeitskreis? Gibt es da regelmäßige Treffen? Ist das Chefebene? Weil Abwägung ist ja eine rein abstrakte Kategorie, so wie sie bisher verwendet wird.
Ich kann für meinen Bereich vielleicht mal einen Aspekt highlighten. Im Auswärtigen Amt sind wir ja auch dafür zuständig, sozusagen die ausländische Einflussnahme und Desinformation zu monitoren und uns diesem Thema zu widmen. Dafür gibt es auch eine eigene Arbeitseinheit. Ich verweise hier nur auf auf Vorgänge wie zum Beispiel russische Botnetzwerke etc., die es vor Monaten ja auch schon mal in die Medien geschafft haben. Insofern ist das zum Beispiel ein Teil dessen, was wir uns anschauen, wenn wir auf soziale Medien schauen und eben auf den Diskurs, der im Ausland für uns ist ja vor allen Dingen auch das Ausland relevant und die sozusagen für die Arbeit unserer Auslandsvertretungen, die Diskursräume in anderen Ländern, wenn wir darauf schauen, wie dort Einfluss genommen wird auf Narrative.
Anschlussfrage an Frau Hoffmann. Darf man davon ausgehen, dass es, wenn es eine Entscheidung von Bundesteilen der Bundesregierung gibt, Twitter X nicht weiter zu verwenden, dass das dann im Grunde für alle Ressorts, für die gesamte Bundesregierung wird gelten müssen? Es ist ja schwer vorstellbar, dass ein Ministerium sagt, wir machen da jetzt nicht mehr mit und andere sagen auch, nö, wir bleiben dabei. Also ist das eine konzertierte, koordinierte Abwägung der gesamten Bundesregierung, die dann auch gegebenenfalls in einer gemeinsamen Entscheidung für alle Ressorts gelten wird?
Also natürlich tauschen wir uns da auch unter den Ressorts aus. Das ist auf jeden Fall so. Aber so wie jedes Ressort für sich entschieden hat, auf der Plattform präsent zu sein, das wurde ja auch nicht allgemein vom Bundeskanzler oder von der gesamten Bundesregierung zum selben Zeitpunkt entschieden. So würde ich sagen, dass auch hier in der Frage dann die Ressortzuständigkeit gilt und dass jedes Ressort für sich entscheidet. Aber wir verstehen natürlich, dass das Wechselwirkungen hat und stimmen uns deshalb auch darüber ab.
Herr Jung.
Frau Hoffmann, gibt die Bundesregierung Steuergeld aus, um auf X präsent zu sein, zum Beispiel für gesponserte Tweets oder andere Aktionen?
Nein, also in dem Sinne, Steuergeld wird natürlich ausgegeben, indem unsere Mitarbeiter, die ja vom Steuergeld bezahlt werden, also Mitarbeiter des Bundespresseamtes, sich um unsere Social-Media-Accounts kümmern. Und indem ich mich damit befasse, wird auch Steuergeld dafür ausgegeben, oder Herr Hebestreit.
Aber das war nicht die Frage. Sie wissen ja, man kann ja auf X Sachen promoten, Sponsor-Tweets und so weiter, damit mehr Leute erreichen. Gibt die Bundesregierung, geben Ministerien dafür Geld auf X aus?
Meines Wissens nach nicht, aber ich werde es nochmal checken.
Danke.
So, ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Thema und würde dann thematisch weitermachen und bin bei der Kollegin in der Mitte. Da müssen Sie mir im Namen weiterhelfen.
Ja, genau. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen. Es geht um das Thema Ukraine. Der Kollege hat es gerade auch schon angesprochen. Offensichtlich, zumindest laut Meldungen des Spiegel, gibt es einen Dissens zwischen der Bundesaußenministerin und dem Bundesverteidigungsminister auf der einen Seite und dem Bundeskanzler auf der anderen Seite bezüglich weiterer 3 Milliarden Ukraine-Hilfen, die Ukraine ertüchtigen im Kampf gegen Russland. Können Sie das bestätigen, Frau Hoffmann? Warum verweigert sich der Bundeskanzler dem? Soweit ich weiß, ist außer mit Blick auf Taurus-Lieferungen ja durchaus auch noch Solidarität und der Unterstützungswille beim Bundeskanzler vorhanden. Und wie positioniert sich beispielsweise das Verteidigungsministerium, Auswärtiges Amt? Wird man da dranbleiben, um da vielleicht doch noch den Kanzler umzustimmen? Dankeschön.
Ja, also es ist so, dass natürlich die militärische Hilfe für die Ukraine ein ständiges Thema in der Bundesregierung ist und sich immer in der regierungsinternen Abstimmung befindet, so auch zum jetzigen Zeitpunkt. Aber über diese regierungsinterne Abstimmung würde ich jetzt hier nichts sagen wollen, mich dazu nicht äußern. Ich möchte aber noch einmal sehr klarstellen, dass die Ukraine militärisch von Deutschland jetzt und in Zukunft unterstützt wird. Wir sind der größte europäische Unterstützer. Wir werden das auch bleiben. Gerade gestern hatten wir das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein, wo nochmal weitere Zusagen gegeben sind von Deutschland, gerade im Bereich der Luftverteidigung, die ja vom ukrainischen Präsidenten auch besonders wichtig erachtet wird. Also der Bundeskanzler hat wiederholt klargestellt, dass Deutschland die Ukraine auch in diesem Jahr und in Zukunft militärisch sehr weitreichend unterstützen wird. Daran kann gar kein Zweifel bestehen.
Zusatz? Das heißt, er hat bislang noch nicht, so wie es der Spiegel darstellt, klar eine Absage, und zwar eine endgültige Absage diesem Thema, diesem Ansinnen auf zusätzliche Milliardenhilfen, 3 Milliarden sind da im Gespräch erteilt, sondern da ist noch Raum für eine Einigung und für weitere Gespräche.
Also ich würde mich jetzt hier auf eine konkrete Presseberichterstattung nicht beziehen wollen. Das tun wir ja üblicherweise auch nicht. Ich kann nur sagen, dass die Militärhilfe sichergestellt ist erstens, und wie das im Einzelnen aussieht, das befindet sich regierungsintern in der Abstimmung. Und deshalb kann ich dazu jetzt hier nichts Genaueres sagen.
Herr Zenker, Ihre Frage war dazu?
Die Frage war dann noch, gäbe es das Geld überhaupt? Also käme das aus den 100-Milliarden-Topf oder woanders her?
Das genau sind ja die internen Abstimmungen, und deshalb kann ich dazu hier nichts sagen.
Herr Höning, wollen Sie es mal versuchen?
Ja, ich würde dazu noch gerne mal das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium befragen. Also ist es zutreffend, dass Sie 3 Milliarden Euro zusätzlich für die Ukraine für notwendig erhalten? Weil ich habe das immer so verstanden, dass diese 4 Milliarden, die jetzt geplant sind, ja schon längst verplant sind für Projekte. Das heißt, die Bundesregierung hat ja keine Möglichkeiten, neue Projekte zu unterstützen.
Herr Hönig, ich kommentiere diese Medienberichterstattung nicht. Ich schließe mich aber dem an, was die stellvertretende Regierungssprecherin ja eben gesagt hat. Wir schauen immer wieder, wie wir den Bedarf, den die Ukraine hat, sich zu verteidigen und ja eben auch den Frieden in Europa zu verteidigen gegen den russischen Angriffskrieg, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann. Und das sind regierungsinterne Gespräche, zu denen ich mich hier nicht einlasse.
Und ich möchte auf die Aussagen von Minister Pistorius vor circa einer Stunde in Nordholz verweisen. Er hat sich dort genau zu dieser Fragestellung geäußert.
Dann bin ich jetzt mal bei dem Kollegen auf dem von Ihnen aus gesehen linken Block. Vielleicht sagen Sie mir einmal Ihren Namen.
Matthias Gebauer vom Spiegel. Frau Hoffmann, dann vielleicht einmal etwas konkreter gefragt. Wir erinnern uns mal ganz kurz zurück an den November. Kurz vor dem Ampelaus gab es ja öffentliche Mitteilung des Bundeskanzlers, die auch eine große Presseöffentlichkeit gefunden haben. Dort war ganz konkret davon die Rede, dass ein Grund, warum Herr Lindner entlassen wurde, ist, dass er sich nicht flexibel zeigt bei einem dringenden Mehrbedarf von 3 Milliarden Euro für die Ukraine für 2025. Nun mag es Zufall sein oder nicht, dass es plötzlich um den gleichen Betrag geht. Die Frage relativ simpel. Der damals vom Bundeskanzler öffentlich mitgeteilte Mehrbedarf von 3 Milliarden Euro zusätzlich zu den Mitteln, die bisher eingeplant sind, besteht der immer noch, ja oder nein?
Ich kann dazu nicht mehr sagen als das, was ich eben schon gesagt habe, dass die militärische Unterstützung für die Ukraine gesichert ist, fortgesetzt wird. Und wie genau das finanziert wird und wie das aussieht, das ist intern in der Abstimmung in der Regierung.
Dann Herr Wiegold.
Herr Müller, der Minister hat ja gestern in Ramstein Radhaubitzen für die Ukraine angekündigt. Sind das die, die in diesem umstrittenen Paket drin sind, oder sind das andere und sind die bereits finanziert?
Umstrittenes Paket ist mir nichts bekannt. Was meinen Sie mit umstrittenes Paket?
Das Paket, über das wir die ganze Zeit reden oder beziehungsweise nicht reden. Also ich kann es auch simpler machen. Sind die Radhaubitzen, die der Minister gestern angekündigt hat, bereits finanziell hinterlegt?
Absolut. Die Radhaubitzen, da handelt es sich um die RC-155, eine der modernsten Radhaubitzen.
Ja, andere haben sie eh nicht.
Ja, ja. Na, Susanka, wie einer heißt, die aus der baltischen Produktion, ich glaube.
Okay.
Oder? Also es handelt sich um die RC-155 Radhaubitze. Das ist ein längerfristiges Projekt. Sie wissen ja, dass wir, wenn wir finanzielle Spielräume und Zusagen haben, dann daraus Pakete schnüren in enger Abstimmung mit der Ukraine. Dann wird der Industriepartner gesucht, dann wird das unter Vertrag genommen und dann dauert es bei Rüstungsgütern in der Regel durchaus eine längere Zeitspanne, bis diese auf dem Hof stehen. Wir werden nächste Woche die erste dieser Radhaubitzen an die Ukraine übergeben können. Wie gesagt, eines der modernsten Haubitzensysteme, die es gibt auf der Welt. Und wir werden diese Haubitzen übergeben, bevor wir eigene haben. Auch wir planen für die Bundeswehr diese Radhaubitzen. Das ist vielleicht diese Besonderheit hier. Aber das ist ein langfristiges, geplantes und finanziertes Paket. In diesem, also im Jahr 25, wird es weitere Lieferungen dieser Haubitzen geben. Und dann wird aber der große Schwung dieses Gesamtpaketes dann auch im Jahr 2026 fortgesetzt. Wir wissen ja auch nochmal für den Rest, wir haben über das gesamte Jahr 25 große weitere Lieferungen, die alle schon in zugesagten Paketstücken der letzten Jahre aufgeteilt sind. Wir reden dort im Bereich Drohnen, doch Kampf-Strike-Drohnen im vierstelligen Bereich. Wir reden über geschützte Gefechtsfahrzeuge. Wir reden über Lenkflugkörper für Luftverteidigung im dreistelligen Bereich. Das sind alles Pakete, die übers Jahr verteilt sind. Und ich glaube, ich habe es am Mittwoch schon gesagt, General Freuding nutzt häufig den Begriff oder das Wording, dass wir fast jeden Tag einen LKW haben, der in die Ukraine fährt. Und das, wenn ich mir die Listen anschaue, und Sie können die Listen selber sehen im Internet, auf den hinteren Seiten der Liste der Bundesregierung, dann sehen Sie, dass dort doch durchaus viel in Planung ist. Darüber hinaus vielleicht zur Einordnung. Der Sonderstab Ukraine koordiniert ja nicht nur unsere eigenen Pakete, sondern der Sonderstab Ukraine koordiniert ja auch als Broker die Bedarfe der Ukraine mit der Industrie und vermittelt, wo was deckbar ist, auch wenn wir nicht eigene Mittel einsetzen. Und seit diesem Jahr, wir hatten ja auch diesen Drone Day, koordinieren wir auch mit den Partnern, wo gegebenenfalls Partner direkt in Finanzierungen möglich sind, um mittels der deutschen oder auch andere Industrien direkt der Ukraine Unterstützung zukommen zu lassen.
Das hatte ich so alles gar nicht wissen wollen. Dankeschön.
Wollte aber mal sagen.
Gut, aber die eigentliche Frage bleibt ja bei den Radhaubitzen. Ist darüber hinaus die Überlegung, weitere Radhaubitzen, wie es der Spiegel berichtet, zu finanzieren für die Ukraine? Über die bereits geplanten und finanzierten hinaus?
Die Zusammenstellung dieser Pakete und damit auch die Unterstützung, die wir leisten für die Ukraine, erfolgt immer abgestimmt mit der Ukraine. Wenn wir abgestimmt innerhalb der Bundesregierung, wenn entschieden wird, dass es hier gewisse Spielräume gibt, dann werden Pakete oder Unterstützungsleistungen konkret abgestimmt und dann werden diese unter Vertrag genommen und dann im Folgenden geliefert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
So, ich habe jetzt keine weiteren Fragen zu diesem Themenbereich. Dann mache ich mal weiter und bin bei Herrn Viehweger.
Ja, ich hätte eine erste Frage an das BMWK. Heute sind ja die offiziellen Insolvenzzahlen gekommen. Es war ja schon in den vergangenen Tagen relativ klar, dass die im Jahr 2024 deutlich nach oben geschnellt sind. Gibt es da von Ihrer Seite eine Reaktion und auch Konsequenzen daraus?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja auch schon bei den letzten Zahlen, bei den letzten Monatsmeldungen gesehen, dass sich bestätigt, dass es hier jetzt eine hohe Dynamik des Insolvenzgeschehens gibt, dass die Zahlen wieder steigen, nachdem sie ausgelöst durch die Corona-Pandemie dann Tiefstand erreicht hatten, sind sie jetzt wieder gestiegen und haben jetzt ein Niveau erreicht, was wir Mitte der 2010er Jahre schon beobachtet haben. Also sprich, ja, die Zahlen steigen, sie sind höher als sie waren und die Ursachen sind auch hinreichend bekannt und auch vom Minister schon häufig benannt. Das sind konjunkturelle Ursachen, das sind strukturelle Herausforderungen, vor denen Deutschland steht und die es gilt anzupacken. Er hat sich dazu auch mehrfach schon geäußert. Ich verweise nochmal auf die Vorschläge, die der Minister im Oktober 2024 unterbreitet hat. Aber wenn Sie jetzt fragen, was getan werden kann und muss, dann muss ich natürlich jetzt auch auf die vorgezogenen Neuwahlen verweisen, darauf, dass jetzt unter dieser Regierung natürlich die Möglichkeiten beschränkt sind, die Parteien jetzt im Austausch stehen im Wahlkampf und ich mich dann zu konkreten Vorschlägen nicht mehr äußern kann.
Dann bleibe ich gleich noch bei Ihnen, Herr Viehweger, und es geht nochmal um Drohnen.
Jetzt würde ich nur ein anderes Thema, weil wir gerade bei BMWK sind, 1,5 Grad Ziel Klimaschutz. Wir haben jetzt heute Morgen ja vom Copernicus gehört, das wurde jetzt bereits im letzten Jahr, vergangenen Jahr gerissen. Da wäre meine Frage an BMWK und den BMUV, wie es bewertet wird und welche Konsequenzen daraus dann letztendlich für die nächste Bundesregierung zu ziehen sind.
Ja, also Konsequenzen für die nächste Bundesregierung oder Maßnahmen kann ich jetzt hier nicht benennen. Aber klar ist, dass wir in Deutschland das Ziel haben, bis 2030 65% weniger Treibhausgase auszustoßen als 1990, dass wir da auch gut unterwegs sind, dass wir im Oktober 2023 ein umfassendes Klimaschutzprogramm vorgelegt haben und dort auch schon viel umgesetzt haben. Und ganz klar ist, dass natürlich bei diesen Maßnahmen immer nachgesteuert werden muss, dass auch unsere Zahlen zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind, aber hier natürlich immer noch Luft nach oben ist. Und dass wir die Bundesregierung sich hier klare Ziele gesetzt hat und dabei ist, die umzusetzen und da immer wieder nachzusteuern und zu optimieren.
Dann wechseln wir einmal und das BMUV kommt noch nach vorne, weil das auch gefragt war.
Das ist ganz nett, ganz herzlichen Dank. Genau, fürs BMUV kann ich natürlich auch unterstreichen, dass wir an den Klimaschutzzielen absolut festhalten und dass wir insbesondere natürlich auch weiter konsequent auf Klimaschutz setzen müssen und vorsorgen müssen, um das Land besser vor den Folgen der Klimakrise zu schützen. Und wir haben das natürlich an vielen Ereignissen auch bei uns im Land, zum Stichwort Hochwasser und Überflutung schon sehr deutlich zu spüren bekommen. Und da arbeiten wir natürlich auch weiter daran. Unter anderem haben wir ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz in dieser Legislatur auf den Weg gebracht, das auch in die nächste Legislatur hineinwirkt. Da sind also viele Mittel schon gebunden aus diesem Programm, um eben genau Natur an den Stellen besser zu schützen, damit sie uns besser schützen kann, nämlich gerade was das Stichwort Vorsorge vor Dürren, vor Hochwasserfolgen machen kann.
Nachfrage? Nachfrage, waren Sie jetzt überrascht über die Zahlen und ziehen Sie daraus möglicherweise die Konsequenz, dass man das 1,5-Grad-Ziel letztlich aufgeben muss?
Na, wie gesagt, die Bundesregierung hält da an diesem Ziel fest. Wir können natürlich nur Maßnahmen in unserem eigenen Land treffen und da sind wir auf gutem Weg. Wir haben auch in dieser Legislaturperiode viel erreicht. Was das BMWK betrifft, haben wir den Ausbau der Erneuerbaren massiv vorangetrieben. Da gibt es auch sehr gute Ergebnisse im letzten Jahr, was Wind- und Solaranlagen, PV-Anlagen betrifft. Da sind wir absolut auf Zielpfad. Wir haben die Netze ausgebaut, die notwendig sind, um auf die Erneuerbaren umfassend umzustellen. Haben da auch weitere Pläne vorgelegt. Wir haben mit dem GEG im Gebäudebereich wichtige Schritte vollzogen. Und hier gilt es eben, dran zu bleiben. Und wir halten an diesem Ziel fest.
Dann ist Herr Jung zu diesem Thema dran.
Ja, ich weiß nicht, ob ich in der Parallelwelt sitze, aber der Kollege hat gerade erzählt, dass das 1,5-Grad-Ziel, das oberste Ziel der Bundesregierung, gerissen worden ist. Das sagt ja jetzt nicht nur ein wissenschaftliches Institut. Das Ding ist vorbei. Und Sie halten daran immer noch fest?
Für die Bundesregierung halten wir an diesem Ziel fest. Wenn es jetzt um internationalen Klimaschutz geht, da ist leider, oder was heißt leider, aber da müsste ich auch vielleicht an den Kollegen vom Auswärtigen Amt nochmal verweisen, wenn es jetzt um die internationalen Klimaschutzzahlen geht. Ich habe gesprochen zu unseren Zahlen und unseren Anstrengungen in Deutschland, die ja auf dieses Konto einzahlen, wenngleich natürlich nicht.
Ja, aber Sie halten an Zielen fest, die verunmöglicht worden sind jetzt mittlerweile durch Ihre Politik. Herr Wagner, die Klimaaußenpolitik sagt ja auch, oberstes Ziel ist es, unter 1,5 Grad zu bleiben. Das Ziel ist nicht mehr erreichbar. Was sagt die Außenministerin?
Wenn ich da noch mal ganz kurz einschreiten darf, Herr Jung, also dieses Ziel ist nicht verunmöglicht worden durch unsere Politik, sondern ich habe gerade aufgezählt, was wir getan haben in dieser Legislaturperiode, um für Deutschland unsere Ziele zu erreichen. Und es gab auch gerade erst Zahlen von Agora Energiewende, wo es um die Treibhausgasemissionen ging. Und da sehen wir, dass wir in vielen Bereichen auf einem guten Pfad sind. Was heute veröffentlicht wurde, sind internationale Zahlen. Und dazu kann dann vielleicht der Kollege noch ergänzen. Aber dass diese Bundesregierung Anstrengungen unternommen hat, ist ja unbestritten. Ja,
lassen Sie mal bitte ausreden und dann vielleicht auch die Ressorts, die Sie alle gefragt haben, einfach antworten. Weil das müsste ja auch in Ihrem eigenen Sinne sein, dass Sie Antworten bekommen, die Sie erfragen.
Herr Jung, ich glaube, wir haben ja gar keinen Dissens. Also ich sozusagen in Ihrer Frage schwingt ja eine Empörung darüber, dass die Zustände so sind, wie sie sind und dass wir ja offensichtlich, und da braucht man ja wirklich nur in die Abendnachrichten schauen, eine Zunahme von Extremwetterereignissen haben und wir uns auf einem Pfad weltweit klimatisch befinden, der uns eben nicht an die 1,5 Grad bringt. Und das ist doch gar kein Dissens, sondern das muss uns doch nur bestärken als Bundesregierung, die ja jetzt nur noch ein paar Wochen im Amt ist, aber auch für die nächste Bundesregierung weiter Klimapolitik zu machen und weiter das zu einer hohen Priorität zu machen. Ich kann nur noch mal für die internationalen Klimaverhandlungen sagen, dass wir ja dort auf einem Korridor waren, der bisher sozusagen uns nur in ein 2,4-Grad-Ziel bringt, insofern da ohnehin noch viel Arbeit zu leisten ist. Und das ist ja letztlich unser Einsatz, den wir unter anderem bei den internationalen Klimaverhandlungen bringen, um dort ambitionierter zu sein und zu werden.
Ja.
Aber die Wissenschaft sagt, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen ist, dass es schon längst gerissen worden ist. Und Sie sagen uns hier, dass Sie an Ihren Zielen festhalten und dass das oberste Ziel der Bundesregierung ist, das 1,5-Grad.
Das ist doch jetzt aber
und das ist verunmöglicht worden. Und
Herr Jung, das kommt wir jetzt bei, den Kopf in den Sand stecken?
Darf ich auch ausreden?
Ja.
Sie scheinen hier die klimatischen Fakten zu leugnen und halten an Zielen fest, die verunmöglicht worden sind. Das wundert mich.
Ich glaube, wir bringen zum Ausdruck, dass wir auf 1,5 Grad kommen wollen. Das sagt ja nichts darüber hinaus, dass wo wir dann landen und dass das dramatisch ist, was Copernicus da heute Morgen veröffentlicht hat, ist doch gar kein Dissens.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für Herr Wackett.
Ja, also. Das ja. Ministerium?
So.
BMEL.
Das Landwirtschaftsministerium. Ah, ja. Wechseln nochmal.
Geht, wie Sie sich denken schon können, um die Maul- und Klauenseuche, die in Brandenburg ausgebrochen ist. Das ist jetzt natürlich zunächst mal Ländersache. Trotzdem wollte ich mal fragen, ob es da auch bundespolitische Überlegungen gibt, da was einzudämmen oder an den Grenzen zu kontrollieren.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben recht. Heute wurde ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg festgestellt. Das Landeslabor in Brandenburg hatte gestern Abend eine positive Probe und das Ganze wurde heute vom Friedrich-Löffler-Institut, was zu unserem Ministerium gehört, um 5 Uhr morgens bestätigt. Es ist damit der erste Ausbruch seit 1988 in Deutschland. Sie haben aber auch gesagt, die Länderbehörden sind jetzt erstmal zuständig. Die zuständige Landesministerin hat bereits heute früh verkündet, dass Sperrzonen eingerichtet worden sind. Eine direkte Sperrzone von 3 Kilometern und eine Überwachungszone von 10 Kilometern. Aus diesen Zonen dürfen jetzt zunächst keine Produkte oder Tiere mehr verbracht werden. Vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis: Die Maul- und Klauenseuche ist für den Menschen als Verbraucher von pasteurisierter Milch oder daraus hergestellten Milchprodukten oder von Fleisch ungefährlich. Menschen können das Virus aber übertragen. Wie das Virus jetzt in diesen Tierbestand reingekommen ist, wird von den Behörden in Brandenburg geklärt. Wir stehen mit dem Friedrich-Löffler-Institut, über das Friedrich-Löffler-Institut mit den Behörden in Brandenburg und auch direkt mit den Ländern in Verbindung.
Aber darüber hinaus, jetzt auf bundespolitischer Ebene oder auch auf internationaler Ebene, wenn man weiß, woher die gekommen ist, gibt es aber bis jetzt noch keine Informationen oder keine Maßnahmen, die Sie einleiten wollen.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, was Sie vermuten, man weiß, woher es gekommen ist?
Nein, das vermute ich nicht, sondern das wäre die Frage gewesen. Da habe ich keine Vermutung, sondern wäre die Frage gewesen, ob es da Erkenntnisse gibt.
Genau,
die oder ob es da etwa Landesgrenzen Brandenburg grenzt ja zum Beispiel an Polen bekanntlich, ob es da Überlegungen gibt.
Ja, also das ist genau der Punkt, der jetzt geklärt ist. Da sind die brandenburgischen Behörden in der Pflicht. Wir unterstützen als Bund mit dem Friedrich-Löffler-Institut da, wo wir können. Ob das jetzt Polen als Eintragsweg ist, da kann ich nicht spekulieren. Ich kann nur sagen, die EU war vorher Maul- und Klauenseuchen frei. Das ist jetzt tatsächlich der erste Fall, der in der EU aufgetreten ist. Insofern gilt es jetzt rasch aufzuklären, wie der Eintrag hier erfolgt ist.
So, ich hatte Herrn Geber noch mal gesehen.
Ich habe noch mal eine Informationsfrage mit dem Risiko, dass auch alle sich angesprochen fühlen. Gibt es eigentlich Einladungen an Mitglieder der Bundesregierung, zur Amtseinführung von Donald Trump zu kommen?
Also an der Amtseinführung wird der deutsche Botschafter in Washington, Herr Michaelis, teilnehmen für die Bundesregierung. Und das ist auch sehr üblich so.
Diese Einladung ist auch schon eingegangen. Für die offizielle Vertretung Deutschlands bei der Inauguration.
Herr Alipur dazu?
Ja, Entschuldigung, aber das heißt, das sind dann die anderen nicht eingeladen? Oder also können Sie noch mal beantworten, ob Einladungen eingegangen sind, nicht wer teilnimmt?
Meines Wissens sind keine Einladungen eingegangen.
Danke.
Aber das ist auch nicht üblich. So. Also,
mag sein, ja. Ich hätte nur der Einladungsteilnehmer
interessiert. Ich will nur überschießenden Interpretationen da, davon abraten. So.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Herr Viehweger dazu? Nein. So, aber dann Sie haben eine andere Frage. Ja.
Genau, ich hatte noch eine Frage. Und zwar hat die dpa berichtet, dass die Bundesregierung eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes vorbereitet, um der Bundeswehr den Abschuss von Drohnen in Gefahrensituationen zu ermöglichen. Können Sie das bestätigen? Leider weiß ich jetzt nicht, welches Ministerium gegebenenfalls dafür verantwortlich ist.
Ja, die Meldung ist ja unmittelbar vor der Regierungspressekonferenz gekommen. Und soweit ich weiß, wäre BMI dafür zuständig. Aber ich weiß nicht, ob es da jetzt schon Bereitschaft da ist.
Ich will das weder bestätigen noch dementieren. Solange wir keinen Kabinettsbeschluss haben, solange ist so ein Vorhaben auch weiterhin in der Abstimmung. Vielleicht mal zur Einordnung. Wir sehen gerade seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einen deutlichen Anstieg an Drohnenvorfällen. Das betrifft militärische Einrichtungen, aber auch kritische Infrastruktureinrichtungen. Und wir müssen uns auch der Tatsache stellen, dass Drohnen natürlich ständig weiterentwickelt werden. Dementsprechend sind es vor allen Dingen die Polizeibehörden der Länder und des Bundes, die da Kapazitäten aufbauen, die ihre Fähigkeiten auch ständig weiterentwickeln. Das gilt für Technik genauso wie für die Zusammenarbeit und die Abstimmung zwischen den verschiedenen Behörden. Wir haben aber in letzter Zeit auch immer wieder Sicherheitsvorfälle mit Drohnen gehabt, bei denen klar ist, dass sie von ihrer Ausstattung her oder von der Art und Weise, wie sie gebaut sind, immer weniger anfällig sind für technische Störungen. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, wie man mit so einer Bedrohung umgeht. Und diese Gespräche dazu führen wir. Die führen wir mit allen Beteiligten, die führen die Polizeibehörden untereinander. Und die führen wir natürlich auch in der Zusammenarbeit zwischen zivilen Behörden, zwischen zivilen Akteuren, zwischen Polizeibehörden und auch dem Militär.
Herr Wiegold dazu?
Ja, nur die konkrete Frage ist, gibt es Überlegungen der Polizei oder den Polizeibehörden, kinetische Wirkmittel dafür in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen?
Also wie gesagt, die Bedrohungslage ist hoch, die technische Entwicklung ist rasant.
Ja, deswegen frage ich. Ja.
Dementsprechend werden über ganz verschiedene Möglichkeiten gesprochen. Was das im Einzelnen sind, und das wissen Sie auch, betrifft irgendwie die Einsatz- und die Einsatztaktik und die taktischen Möglichkeiten der Polizei. Und solange das nicht irgendwie in trockenen Tüchern ist, würde ich mich dazu auch nicht äußern.
Ja, pardon, ich frage deswegen, weil der Polizei kinetische Wirkmittel für Einwirkungen in den Luftverkehr zur Verfügung zu stellen, wäre eine grundsätzliche Kursänderung. Das ist jetzt nicht irgendeine taktische Entscheidung.
Also es ist, wie gesagt, wir müssen uns den Fakten stellen und da gibt es verschiedene Diskussionen. Und deswegen sage ich, solange die noch laufen, möchte ich jetzt auch nicht mich dazu äußern, weil es eben, weil es da laufende Gespräche gibt mit sehr vielen verschiedenen Beteiligten.
So, gab es jetzt noch Meldungen zu Fragen, die noch offen sind? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich ein. Zum zweiten Mal. Ja, genau. Wir haben noch eine Nachreichung, die mir durchgerutscht ist.
Nachreichung für Herrn Jung. Es ist so, wie ich gesagt habe, das Bundespresseamt gibt kein Geld aus auf X.
Ich habe ja gefragt, die Bundesregierung. Ich habe nicht nur das Bundespresseamt gesagt. Es gibt ja noch Ministerien und so weiter, Bundesbehörden.
Ja, also das ist ja eine Frage, die dann an die Ressorts geht und nicht an mich. Dann müssten Sie.
Dann würde ich sagen, bitte, liebe Ressorts, melden, falls Geld fließt.
Dann kann ich das gleich abkürzen. Also das BMWK gibt keine Mittel für X aus.
Und ich würde auch sagen, dass jetzt nicht jeder nachreichen muss, sondern nur für den Fall, wenn Geld dafür ausgegeben wird.
Das ist ein guter Weg.
Ja. Vielen Dank. Einen guten Wochenausklang und ein hoffentlich entspanntes Wochenende. Ja.